Heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem Thema der griechische Text des Neuen Testaments. Schon auf der Einladung habe ich vermerkt, in den vergangenen Jahren ist ein Kampf um den richtigen Grundtext des Neuen Testaments entbrannt. Welche Textausgabe soll bei der Übersetzung verwendet werden? Der Textus Receptus, der Text von Nestle-Aland oder der Mehrheitstext? Welche Textausgabe widerspiegelt den Urtext mit der höchsten Genauigkeit? Das ist eine Frage, die eben nicht nur die betrifft, die das Neue Testament im Grundtext lesen, sondern es betrifft uns sehr direkt, wenn man Übersetzungen benutzt. Und zwar ist es so, in unserer Zeit, wo ja so viele Bibelübersetzungen entstanden sind und dauernd neue entstehen, eine richtige Flut eigentlich, wenn man denkt, dass es so viele Sprachen gibt, die haben überhaupt keine Übersetzung und wir haben eine richtige Flut im Deutschen. Also die Übersetzungen heute, die stützen sich normalerweise alle, fast alle auf Nestle-Aland ab. Was das ist, werde ich alles erklären, eins ums andere. Und die sagen, das ist der wissenschaftliche Text auf dem höchsten Standard des 20. bzw. jetzt 21. Jahrhunderts. Aber es gibt nun mehr und mehr Wissenschaftler, die sagen, nein, das ist nicht berechtigt. Wir haben gute Gründe, um zu sagen, dass der Mehrheitstext ein viel besserer und viel treuerer Text ist gegenüber dem Urtext. Und wir werden uns also das genauer unter die Lupe nehmen, denn immer mehr, besonders in bibeltreuen Kreisen, führt das zu einer Auseinandersetzung. Die wird manchmal unschön geführt, das ist ein anderes Thema. Aber wir wollen uns einfach sachlich auseinandersetzen. Was gibt es da für Argumente? Wie soll man den Konflikt überhaupt einstufen? Geht es da um etwas Grundsätzliches? Geht es da um etwas Zweitrangiges? Und so weiter. Aber wir werden dann anhand von konkreten Beispielen untersuchen, worin sich diese Textausgaben unterscheiden. Und wir werden die wichtigsten wissenschaftlichen Argumente in dieser Frage miteinander unter die Lupe nehmen. Und schließlich werden wir sehen, das ist eigentlich das Endergebnis des Ganzen, mit welcher erstaunlichen Präzision das Neue Testament bis in unsere Zeit überliefert worden ist. Als wunderbare Bestätigung der Worte des Herrn Jesus in Lukas 21, 33. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Als erster Punkt ist in diesem Thema einmal wichtig. Heute besitzen wir ca. 5400 griechische Manuskripte des Neuen Testaments. Das ist unerhört, denn für griechische und lateinische Klassiker wie Cicero, Caesar und so weiter, da muss man froh sein, wenn man für ein Werk, sagen wir, ein Dutzend Handschriften hat. Dann ist es sehr gut. Als wir in der Schule Cicero-Briefe gelesen haben oder aus dem Gallischen Krieg von Julius Caesar, da hat kein einziger Schüler auch nur ein bisschen gezweifelt, dass wir wirklich Cicero lesen oder wirklich Caesar. Aber die Textgrundlage ist so schmal im Vergleich zum Neuen Testament. Und das ist doch erstaunlich, beim Neuen Testament haben manche Leute auf der Straße ganz große Zweifel, ob wir wirklich noch das in den Händen haben heute, was ursprünglich im ersten Jahrhundert aufgeschrieben worden ist. Aber wie gesagt, wissenschaftlich aus völlig unberechtigten Gründen, denn das ist schlicht ein Phänomen. Es gibt kein Buch aus der Antike, das so überliefert worden ist wie das Neue Testament. Beziehungsweise das Alte Testament. Nun, die ältesten Manuskripte, die wir heute besitzen, die stammen sogar aus dem ersten Jahrhundert. Das ist natürlich phänomenal, denn in früheren Zeiten konnte man nie so weit zurückgehen wie heute. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben. Da ist zu erwähnen der P46. P ist die Abkürzung für Papyrus und 46 ist einfach seine Verzeichnisnummer. Es gibt ja eine kurzgefasste Liste aller neutestamentlichen Handschriften von Kurt Alland. Da kann man diese ungefähr 5300 griechischen Manuskripte katalogisiert finden. Also das ist der P46, das ist eine Handschrift, die umfasst beinahe alle Paulusbriefe. Ursprünglich war es eine vollständige Paulusbriefsammlung. Jetzt besteht sie noch etwa aus 80%. Und die wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckt und bekannt gemacht. Und da hat ein Wissenschaftler aufgrund einer Seite, so vom Schriftbild her, gesagt, circa 200 nach Christus. Das ist das Entstehungsdatum. Und wie das so üblich ist, man kann das in allen möglichen wissenschaftlichen Publikationen kann man lesen, P46, circa 200 nach Christus. Die schreiben alle voneinander ab. Aber vor ein paar Jahren hat ein Koreaner namens Kim dieses Manuskript gründlich neu datiert. Und zwar eine wirklich eingehende Arbeit hat er veröffentlicht. Ich habe das in der Fußnote 4 aufgeführt. Paleographic Dating of P46 to the Later First Century. Und das ist herausgegeben in der Zeitschrift Biblica Nummer 69. Dort kann man seine Arbeit nachlesen. Und er kommt zum zwingenden Schluss, die stammt aus der Zeit zwischen 75 bis 100 nach Christus. Wurde in Ägypten gefunden. Das ist natürlich sensationell. Denn der letzte Paulusbrief, der zweite Timotheusbrief, stammt ja aus der Todeszelle in Rom um 66, 67 nach Christus. Und da haben wir also, kann man sagen, einige Jahre danach eine vollständige Sammlung aller Paulusbriefe, inklusive Hebräerbrief, der ist übrigens dort nach dem Römerbrief eingeordnet, gesammelt in Ägypten. Und da muss man sich doch vorstellen, gewisse Paulusbriefe gingen in die Türkei, Epheserbrief zum Beispiel, Kolosserbrief. Andere gingen nach Griechenland, zum Beispiel 1. 2. Korintherbrief. Und weiter nach Rom, der Römerbrief. Aber die sind alle schon gesammelt in Ägypten beieinander. Und diese Christen, frühen Christen des 1. Jahrhunderts waren offensichtlich der Überzeugung, dass der Hebräerbrief von Paulus stammt. Das so nebenbei. Und in der bibelkritischen Theologie hat das natürlich unglaubliche Reaktionen herausgefordert. Das kann überhaupt nicht sein, denn dadurch werden bibelkritische Theorien natürlich schwer beschädigt. Ich hatte mal, eigentlich ungewollt, hatte ich Frau Alland am Telefon und die hat dann also wirklich, die war wütend auf diesen Kim, das ist ein junger Mann, der soll zuerst mal, der ist viel zu jung, der kann das gar noch nicht sagen, so etwas, das geht doch nicht und so weiter. Aber keine Argumente. Es ist also bis heute offensichtlich so, dass niemand wissenschaftliche Argumente gegen diese Datierung bringen konnte. Das ist sensationell. Aber dann kann man noch diverse weitere Handschriften erwähnen, zum Beispiel P6467. Da meinte man früher, das seien Fragmente aus zwei verschiedenen Handschriften, aber die gehören zusammen. Carsten Peter Tiede hat die datiert auf die Zeit vor 66 nach Christus. Und es geht da um Verse aus Matthäus 26. Das ist ebenfalls absolut sensationell, wenn man denkt, dass die Bibelkritik sagt, das Matthäusevangelium ist garantiert nach dem Jahr 70 geschrieben worden, nach der Zerstörung Jerusalems. Warum? Ja, weil in Matthäus steht ja schon die Zerstörung Jerusalems und des Tempels angekündigt, also muss es ja nachher geschrieben worden sein. Ja, und jetzt hat man sogar eine Abschrift des Matthäus-Evangeliums aus der Zeit deutlich vor 70 nach Christus. In der Fußnote habe ich angegeben, wo man das nachlesen kann. Dann weiter der P52, der wird heute datiert allgemein, also auch von Bibelkritikern, auf 115 nach Christus etwa. Er enthält Verse aus dem Johannesevangelium. Und auch das ist sensationell, denn im 19. Jahrhundert hat man gesagt, das Johannesevangelium sei eine Fälschung aus dem 2. Jahrhundert. Also späteren 2. Jahrhundert, absolut nicht von Johannes und so weiter. Und jetzt hat man aus Ägypten eine Abschrift des Johannesevangeliums, das er eben nach der frühchristlichen Überlieferung Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben hat. Also eine Abschrift, die einige Jahre nach dem Original nur her datiert. Und kommt dazu, Johannes hatte das in der Türkei, in Ephesus, verfasst. Aber es ist bereits eine Abschrift in Ägypten. Das zeigt also auch, wie schnell diese neutestamentlichen Schriften verbreitet worden sind. Und es ist nun die Tendenz so, dass man eine ganze Reihe von Papyrus-Handschriften, die man früher etwa auf 200 bis 300 datiert hat, heute runter datieren muss. Also das erkennen muss, dass sie doch älter sind. So habe ich noch als Beispiel angeführt, als Auswahl noch den P66. Das ist eine Handschrift des Johannesevangeliums. Also eine umfassende Handschrift. Und Herbert Hunger ist einer der führenden Papyrologen heute. Und er hat mir das persönlich am Telefon gesagt, also er muss das auf 125 datieren. Obwohl das früher einiges später datiert worden ist, er kommt zum klaren Schluss, einfach rein aus wissenschaftlichen Gründen, 125 nach Christus. Also wir sehen, heute kommen wir sehr, sehr nahe an die Originalschriften heran und das ist nun eben sensationell, weil bei den griechischen und lateinischen Klassikern ist das im Normalfall so, dass der Abstand zwischen dem Original und der ältesten Handschrift, die wir heute haben, vielleicht etwa 900 bis 1300 Jahre ist. Und nochmals, als wir Cicero-Briefe gelesen haben in der Schule, niemand hat gezweifelt, dass es Cicero ist. Denn natürlich, man hat keine Handschriften, die so nahe ans Original herankommen, aber man kann mit gutem Recht davon ausgehen, dass das eben durch die Jahrhunderte recht gut überliefert worden ist. Aber beim Neuen Testament kommen wir also auf einige Jahre an die Originalschriften heran. Nun, das ist neu. Im 19. Jahrhundert und noch davor war das unmöglich. Vor den großen Entdeckungen im 19. Jahrhundert, wir kommen darauf noch zu sprechen, hatte man eigentlich nur Handschriften aus dem Mittelalter. Und da war es natürlich möglich für Kritiker zu sagen, ja, das Neue Testament, das wir haben, das ist nicht mehr das, was ursprünglich geschrieben worden ist. Da liegt ein garstiger Graben dazwischen, wie Lessing gesagt hat. Also zwischen dem, was einst geschehen ist und dem, was wir heute wissen können, da liegt ein garstiger Graben dazwischen. Also wir können gar nichts Sicheres wissen über den historischen Jesus und so weiter und so fort. Und das ist typisch, Kritiker stürzen sich immer auf die Lücken, auf unsere Wissenslücken. Und dann sagen sie, ja, ihr könnt ja nicht beweisen, dass es echt ist. Aber sie können auch nicht beweisen, dass es unecht ist. Nun, das war aber früher so. Jetzt können wir es. Jetzt kommen wir bis ins 1. Jahrhundert zurück und können sagen, ja, das könnt ihr vergessen, dass da ein garstiger Graben dazwischen liegt. Wir können sagen, wir haben die gleiche Bibel wie die Menschen im 1. Jahrhundert. Nun, in der Reformation, da hat sich das Interesse wieder neu geweckt an der Bibel selbst. Die Reformatoren haben gesagt, sola scriptura, allein die Schrift. Wir hören nicht mehr auf Meinungen der Menschen und seines Päpste oder Konzilien. Unser Glaube stützt sich allein auf das geschriebene Wort Gottes. Und dadurch kam ihnen auch das Interesse auf, die Bibel nicht mehr nur in der lateinischen Übersetzung zu lesen, sondern im griechischen Original. Zurück zu den Quellen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das wissen die meisten nicht. Die katholische Kirche lehrt als Dogma, dass der Text, auf den es wirklich ankommt, das ist die lateinische Übersetzung der Vulgata. Das ist der Text, der gilt. Da muss man sich dran messen. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Eine Übersetzung ist niemals der Urtext. Also, wenn man auch heute sagen würde, ja, die King James Bibel oder die Luther-Übersetzung, das ist der Text, nach dem man sich richten muss, das geht nicht. Und das ist im Prinzip ein katholisches Denken. Ja, wo eine Übersetzung quasi zum Wort Gottes im vollsten Sinn des Wortes gemacht wird. Nein, die Reformatoren haben erkannt, der griechische Grundtext, das ist es, woran wir uns messen müssen. Und darum war es Luther wichtig, die Bibel aus griechischen Handschriften neu zu übersetzen. Denn wenn es auch so gewisse Übersetzungen zum Teil schon gegeben hat in früher Zeit, aber da war die Grundlage die lateinische Vulgata. Aber das Zurückgreifen auf den Grundtext, das ist eine Errungenschaft der Reformation. Zurück zum Wort, zurück zu den Quellen. Und darum hat auch Luther gesagt, man soll unbedingt die Bibelsprachen lernen und wirklich hart arbeiten. Und das kann man wirklich sagen, wer heute die Möglichkeiten hat und die Fähigkeiten, der sollte sich das wirklich zu Herzen nehmen. Das richtet sich nicht an alle, aber wer die Möglichkeiten hat und die Fähigkeiten hat, der muss sich wirklich fragen, wie verwende ich meine Zeit, ist mir das so wichtig, das Wort Gottes, dann zurück zu den Quellen. Und so kamen also die reformatorischen Übersetzungen als neue Errungenschaften, als Übersetzungen aus dem griechischen Grundtext auf. Luther, die ursprüngliche Zwingli, King James und so weiter. Nun, damals in der Reformation hatte man nicht so viele Handschriften. Die Textgrundlage in der Reformationszeit stützte sich auf relativ wenige Manuskripte aus dem Mittelalter ab. Und diese verfügbaren Handschriften damals, die hat man dann bezeichnet als Textus Receptus, das heißt der überlieferte Text. Das war also das, was man zur Verfügung hatte. Aber erst im 19. Jahrhundert wurden der Forschung Manuskripte zugänglich, die aus der Zeit vor 500 nach Christus stammten. Das ist eigentlich eine recht wichtige Schwelle. Man rechnet ja die Antike, das Zeitalter der Antike, bis 500 nach Christus. Und dann beginnt das Mittelalter. Das Frühmittelalter, dann kommt es zum Hochmittelalter und Spätmittelalter. Und dann kommt die Neuzeit. Also, man kann sagen, der Zugang zu den Handschriften der Antike war damals noch versperrt. Nun, auf die Reformation folgte ja die Aufklärungszeit. Das war der tiefste geistesgeschichtliche Einschnitt in der Geschichte des Abendlandes der letzten 2000 Jahre. Die Aufklärung lehnte alles Übernatürliche ab und lehnte die Bibel ab als Gottes Wort, als Gottes Offenbarung. Weiter glaubte sie an einen Fortschritt der Menschheit und an das Gute im Menschen. Und daher kommen all diese Gedanken. Nun, in der Aufklärungszeit kam dann eben das Bezweifeln des Wortes Gottes ganz massiv auf. Und da hat man gesagt, Wir können nicht davon ausgehen, dass diese Handschriften, die wir haben, dass die das Originale sind, sondern da ist viel verändert worden und wir haben keinen Zugang wirklich zum historischen Jesus. In dieser Zeit lebte Tischendorf, ein junger Theologiestudent, der war erschüttert über diese Bibelkritik und er sagte sich, jetzt ist es nötig, dass wir ältere Handschriften finden. Und das hat ihn eben dazu gebracht, diese Abenteuerreisen in die Sinai-Wüste, zum Katharinenkloster und so weiter zu unternehmen, unter Lebensgefahr. Es ging darum, zu zeigen anhand älterer Handschriften, dass das eine Lüge ist. Und er wurde ja fündig, er fand ja den Sinaitikus, das ist eine große Handschrift, die fast das ganze Neue Testament umfasst und sie stammt aus etwa 350 nach Christus. Also da wurde ein Zugriff in frühere Zeit möglich und dann wurde auch später, einige Zeit darauf, der Vatikanus, die Handschrift, die heißt Vatikanus, veröffentlicht. Die waren schon längst in der Vatikansbibliothek, aber nicht bearbeitet und veröffentlicht. Und die ist ebenfalls aus dem 4. Jahrhundert. Also sagen wir 325 nach Christus, so etwas. Man kam also deutlich zeitlich weiter zurück, aber im 20. Jahrhundert wurden noch viel mehr Handschriften entdeckt. Das hat also richtig eine Euphorie ausgelöst, das Beispiel von Tischendorf, so dass man in allen möglichen Klöstern und Bibliotheken nachgesucht hat. Und das hat nun eben diese Zahl von 5400 Manuskripten in unserer Zeit ergeben. Und wenn man fleißig weiterarbeitet, kann man natürlich noch mehr finden. Im 20. Jahrhundert wurden viele Papyrus-Handschriften gefunden. Also eben gerade wie, was ich erwähnt habe, P64, P46, P52, P66 und viele andere, mit denen man in noch frühere Zeit kam, nämlich ins 3., 2. und 1. Jahrhundert. Nun, die ältesten Manuskripte, die wir haben, die stammen eigentlich aus Ägypten. Warum? Weil Ägypten so heiß und trocken ist. Und so ist das eine der idealsten Gegenden der Welt, um Manuskripte über 2000 Jahre erhalten zu lassen. Aber geht man nach Italien, da kann man nicht damit rechnen, dass die so gut erhalten bleiben konnten wegen des Klimas, das eben doch feuchter ist im Vergleich zu Ägypten. Oder in der Türkei ist das ebenso, oder in Griechenland. Also das ist die Erklärung, es ist eine klimatische Erklärung, warum die ältesten Handschriften, die wir heute haben, eben ägyptische Handschriften sind. Nun, ab dem 19. Jahrhundert begannen viele Forscher, den ältesten Manuskripten aus Ägypten den Vorzug zu geben. Das ist auch selbstverständlich, gut verständlich, weil man sich ja überlegen kann, je älter ein Manuskript ist und je näher es beim Original ist, können wir denken, dann ist es auch am wenigsten verändert. Gibt es am besten das Original wieder? Wobei natürlich nur bedingt, denn man kann natürlich auch schon in früherer Zeit an einem Text etwas ändern und dann kann eine spätere Handschrift, je nachdem, eben doch genauer sein. Aber vom Prinzip her, je älter, desto bedeutender, das ist absolut richtig. Und so verstehen wir das natürlich Tischendorf, der den Sinaitikus gefunden hat, eine ägyptische Handschrift, der eben einen ganz besonderen Stellenwert eingeräumt hat. Ich habe hier verschiedene Neue Testamente mitgebracht auf Griechisch, die kann man sich dann nachher anschauen. Das ist noch eine originale Ausgabe von Tischendorf, kann man das mal bewundern. Die anderen komme ich dann noch zu sprechen. Nach Tischendorf haben zwei Gelehrte, Westcott und Hort, viel gearbeitet an Handschriften. Und die sind dann zu überzeugen gekommen, dass mit dem Textus Receptus, das sollten wir endgültig begraben. Das ist ein späterer Text und auf den können wir uns nicht mehr abstützen. Wir sollten uns auf diese alten ägyptischen Handschriften abstützen. Und warum gibt es denn Unterschiede zwischen diesen ägyptischen Handschriften und dem Textus Receptus? Ganz einfach. Im 4. Jahrhundert hat es eine Rezension gegeben des Neuen Testaments. Nicht wahr? Die Christenverfolgungen unter den Römern, und den römischen Kaisern, begonnen bei Nero in den 60er Jahren, gingen ja bis Diokletian, 310 nach Christus. Und dann kam Konstantin an die Macht. Und da kam die große Wende. In der Folge wurde das Christentum ja auch Staatsreligion. Diokletian war ja als letzter Christenverfolger einer der wutentbranntesten Feinde des Christentums. Er versuchte, alle Manuskripte zu vernichten. Er war also ein Feind der Bibel und ein Feind der Christen. Er vernichtete die Christen als Träger des Zeugnisses und ihre Textgrundlage. Schrecklich hat er gewütet. Und nun, als die große Wende kam, da war ein großes Bedürfnis nach Handschriften da. Und da wurde das richtig von oben gefördert, dass man in Skriptorien Handschriften abschrieb, um wieder die Christen mit der Bibel zu versorgen. Und da hat Westcott und Hort gelehrt, es hat da eine Rezension gegeben. Die haben also einen bestimmten Text ausgewählt und die haben gesagt, das ist der richtige Bibeltext und alles andere verschwindet. Da wurde also ein Einschnitt gemacht und darum sind die späteren Manuskripte sich so ähnlich. Ja, und dann ist natürlich klar, dann ist Textus Receptus und alle späteren Handschriften überhaupt, die sind eigentlich damit erledigt. Denn die sind ja einfach eine Abschrift von einer schlechten Quelle. Also kann man gut sagen, wir haben 1000 Handschriften, die sagen etwas anderes als der ägyptische Text. Das bringt nichts, das ist 1000-mal das Gleiche. Das ist ja so wie bei Vivaldi. Stravinsky hat gesagt, nein, Vivaldi hat nicht 500 Konzerte geschrieben, sondern hat 500-mal das gleiche Konzert geschrieben. Also ich bin anderer Ansicht. Aber man merkt, wenn es Vivaldi ist, natürlich. Aber das war also etwa diese bösartige Aussage, das sind nicht 1000 Zeugen, wenn es 1000 Handschriften gibt, die Textus Receptus hätten, sondern das ist 1000-mal das gleiche. Also die Zahl, die spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und auf dieser Grundlage haben dann später Nestle und Alland weiter gearbeitet. Und das ist nun gewissermaßen die Arbeitsweise geblieben bis heute, obwohl kein Forscher würde heute noch behaupten, es hat eine Rezension gegeben im 4. Jahrhundert. Weil das schlicht überhaupt nicht wahr ist. Und es gibt überhaupt keine Argumente und Hinweise aus der Kirchengeschichte, dass so etwas geschehen ist. Das ist vorbei. Also das Argument, das man früher benutzt hat, um den Textus Receptus zu verwerfen, das ist heute out. Aber man bleibt doch auf der gleichen Schiene. Bei denen, die den ägyptischen Text verfechten. Nun, der Nestle-Aland-Text hat sich im 20. Jahrhundert so verfestigt, dass man heute sagt, das muss die Grundlage sein für alle Bibelübersetzungen. Und von der internationalen Bibelgesellschaft werden eben diese Textgrundlagen gefördert und verbreitet. Und darum ist es völlig normal, wenn man bei uns in Europa oder auch bei den Übersetzungen in der dritten Welt eben diese Bibelausgaben zur Grundlage nimmt. Es sind eigentlich zwei Ausgaben. Das eine ist die wissenschaftliche, die blaue hier, Nestle Aland Novum Testamentum Graecae, griechisches Neues Testament. Kann man nachher anschauen. Da gibt es einen ganz ausführlichen Fußnotenapparat. Das heißt, hier werden Abweichungen in den Handschriften, die man untersucht hat, ganz fein säuberlich verzeichnet. Auch Unterschiede, die überhaupt diskussionslos sind, weil es ganz offensichtlich Abschreibefehler sind. Aber das ist hier verzeichnet. Also wenn man wissenschaftlich arbeiten will und ein genaues Bild haben will, wie unterscheiden sich Handschriften, dann muss man diese Ausgabe beiziehen. Aber wir haben dann oben einen Text zusammengestellt, bei dem sie eben vor allem die ältesten ägyptischen Handschriften als die Zeugen angesehen haben, und das ist nun eben dieser Nestle-Alan-Text. Zusammengesetzt aus den Handschriften, die wir haben, aber mit deutlichem Vorzug gegenüber den alten ägyptischen Handschriften. Diese Ausgabe ist zu kompliziert für viele Bibelübersetzer, und darum hat man diese rote gemacht. Die heißt The Greek New Testament, vierte revidierte Ausgabe. Da hat man im Prinzip den gleichen Text oben wie in der Nestle-Aland-Ausgabe blau. Aber der Fußnotenapparat ist eingerichtet, dass man eigentlich nur diese Stellen hier ausführlich dokumentiert, wie Handschriften abweichen, die für die Übersetzung überhaupt von Bedeutung sind. Denn zum Beispiel Unterschiede in der Rechtschreibung, das wirkt sich ja in der Übersetzung nicht aus. Also da hat man sich auf ein paar hundert Stellen nur konzentriert und hat die dafür dann sehr ausführlich dokumentiert, welche Handschriften haben was. Und sie haben sogar angegeben mit einer Katalogisierung A, B, C, D, wie sicher der Text ist. Also ob sie diese Wahl als absolut sicher anschauen, dann ist es A. Und als sehr sicher B, C, wir haben gewisse Zweifel, aber wir haben uns für das entschieden. Und D, das kommt nicht oft vor, wir wussten wirklich nicht, wie wir uns entscheiden. Das sind übrigens, das widerspiegelt übrigens Komiteeentscheidungen. Also demokratisch ist man im Komitee vorgegangen bei dieser Einschätzung. Meistens ist es B oder C, weil A ist gewissermaßen der Text, wo überhaupt keine Diskussion darüber besteht. Also wo niemand diskutiert. Sowieso alles klar. Und das ist eben praktisch das ganze Neue Testament. Ja? Der allergrößte Teil ist überhaupt keine Diskussion da, ob man nun Nestle-Aland verfechtet oder Textus Receptus oder Mehrheitstext. Gut, das kann man also nachher mal anschauen, wie es von nahe aussieht. Also der Nestle-Aland-Text wurde so etabliert in unserer Zeit, dass er nun die Grundlage ist für fast alle modernen Übersetzungen. Aber, das wollen wir doch deutlich festhalten, 90% der 5400 Manuskripte sprechen gegen den ägyptischen Text. Aber wir verstehen, das geht ja nur um gewisse einzelne Abweichungen, das geht nicht, da irgendwie, dass es ein anderes Neues Testament wäre. Also 90% sprechen gegen den ägyptischen Text und stützen den Textus Receptus, also den Text, den man in der Reformation zur Verfügung hatte, weitgehend. Und diese Menge an Zeugen, die wir heute besitzen, bezeichnet man als den Mehrheitstext. Oder Englisch Majority Text. Und ich habe eine Abkürzung erfunden. MT groß und dann oben klein NT. Das heißt also Mehrheitstext des Neuen Testaments. Das ist noch, war meine Idee, weil der Mehrheitstext des Alten Testaments, oder schlicht der Text, der die Grundlage von den Übersetzungen heute bildet, das ist der masoretische Text. Den bezeichnet man in den Abkürzungen auch als MT. Und jetzt setze ich MT und oben klein AT. den betrachtet man in der Forschung heute als den vertrauenswürdigen Text, den MTAT. Und ich möchte zeigen, dass es eben mit dem MTNT eben ganz genau gleich sein sollte. Jetzt gehen wir ein auf die Bedeutung des Mehrheitstextes. In den vergangenen Jahren konnten sehr starke Argumente dafür vorgebracht werden, dass der Mehrheitstext des Neuen Testaments den ursprünglichen Text des Neuen Testaments in beeindruckender Reinheit wiedergibt, im Gegensatz zu der Ausgabe von Nestle Aland, abgekürzt NA, ja, das ist der Nestle Aland. Diese Argumente kamen vor allem von Gelehrten aus dem englischen Sprachraum. Und das ist auch der Grund, warum das im deutschen Sprachraum nicht so bekannt ist. Und wenn man mit Predigern, Pastoren oder Pfarrern spricht über das, der Mehrheitstext sollte etwas ganz Gutes sein, dann sagen die, oh nein, natürlich nicht. Das kann nicht sein, weil sie im deutschsprachigen Raum traditionell in den theologischen Schulen, ob bibeltreu oder bibelkritisch, belehrt worden sind. Die neueste wissenschaftliche Erforschung stützt den Nestle-Aland-Text. Also, ich will damit betonen, wenn jemand eine Ablehnung hat vor Mehrheitstext und Textus Receptus, dann kann man das nicht einfach schnell deuten, das ist jemand, der bibelkritisch ist oder nicht bibeltreu sein will, sondern das entspricht nicht dem, was man im deutschen Sprachraum seit Jahrzehnten gehört hat. Und was neu ist, ist sowieso zuerst mal ein Schock, ja? Das ist einfach menschlich. Also, wir wollen das ganz deutlich trennen, diese Frage ist nicht in erster Linie eine Frage der Bibeltreue. Aber diese Argumente kommen speziell aus dem englischen Sprachraum. Und ich habe hier unter Fußnote 6 ein paar Literatur angegeben und typischerweise ist das Englisch, ja? Der eine Literaturhinweis auf Robinson, New Testament Textual Criticism, das ist die Zusammenfassung eines Symposiums, das in Amerika gehalten wurde im April 2000. Also wenn jemand das ablehnt, Mehrheitstext, das ist alles Unsinn, der wissenschaftliche Stand ist Nestle Aland, dann müsste man sagen, hast du dieses Symposiumschrift schon gelesen? Weil die ist ganz entscheidend, was da an Argumenten zusammengetragen ist. Das muss man kennen in dieser Auseinandersetzung. Und Robinson ist eben nicht irgendwer. Robinson hat vor etwa 10 Jahren mit Pierpont zusammen diese Ausgabe gemacht. The New Testament in the Original Greek according to the Byzantine Majority Text Form. Also das ist die größte Arbeit bisher, wo versucht worden ist, einen Mehrheitstext zusammenzustellen, aus der Fülle, die zur Verfügung steht. Die kann man nachher auch mal einsehen. Da gibt es keine Fußnoten mehr über die Abweichungen, weil sie so überzeugt sind, das ist der Text, der so breit wie nur möglich abgestützt ist durch die Handschriften. Und es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo ein einzelnes Wort in Klammern gesetzt ist. Das sind Fälle, wo der Mehrheitstext so quasi ein bisschen unentschieden ist. Ja, 50 zu 50, ja. In der Weise. Aber sonst ist das quasi, der Text ist schlicht klar. Auch an den Stellen, wo man bisher immer diskutiert hat. Und ich habe hier unten angegeben, Robinson Pierpont, das ist diese Ausgabe des Mehrheitstextes. Und sein Vorwort, oder das ihr Vorwort in dieser Ausgabe ist natürlich auch ganz, ganz entscheidend. Also diese Argumente sollte man kennen, bevor man sagt, Nesbe Allan, das ist schlicht die letzte Wahrheit. Nun, im Folgenden möchte ich einige Argumente hier ganz kurz zusammenstellen und erklären. Die argumentieren so, der Nestle-Aland-Text ist eine künstliche Auswahl und Zusammensetzung von Lesarten, die so in keinem Manuskript vorkommen, ganz im Gegensatz zum Mehrheitstext. Nun, ich muss das Wort Lesarten erklären. Wenn Manuskripte voneinander abweichen, sagen wir in Johannes 1, Vers 18, da heißt es im Mehrheitstext, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. In dem Nestle-Aland-Text, der auf die ägyptischen Handschriften zurückgeht, heißt es hier, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also dieser Unterschied, der eingeborene Sohn oder der eingeborene Gott, das sind unterschiedliche Lesarten. Also die Abweichungen innerhalb der Handschriften, die bezeichnet man als Lesarten. Nun, die behaupten, die Mehrheitstextverfechter, der Nestle-Aland-Text ist eine künstliche Auswahl von verschiedenen Lesarten. Es gibt kein Manuskript, das gewissermaßen weitgehend diesen Nestle-Aland-Text wiedergibt. Sondern die haben sehr auswählerisch von da, aus dieser Handschrift haben sie das genommen, aus dieser Handschrift das. Man kann jetzt im Einzelnen sagen, Johannes 1, Vers 18, das entspricht der und der und der Handschrift. Ja, gut. Aber dann bei einem nächsten Fall, wo es wieder um unterschiedliche Lesarten geht, da haben sie wieder so gewählt. Also sie haben quasi Fall für Fall genommen und damit einen Text zusammengesetzt, der in seiner Zusammensetzung so in den Handschriften nirgends existiert. Aber beim Mehrheitstext kann man sagen, diese Aneinanderreihung von Lesarten, die findet man in Handschriften konkret so, weitgehend. Also hier geht es darum, es geht nicht nur um die einzelne Lesart, sondern auch um die Verknüpfung der Lesarten in ihrer Abfolge. Die ist bei Nestle-Aland künstlich, beim Mehrheitstext können wir sagen, die ist natürlich. Die ist so gegeben. Zweiter Punkt. Der Nestle-Aland-Text stützt sich extrem stark auf zwar sehr alte, aber zahlenmäßig sehr wenige Manuskripte, die zudem von ihrem Ursprung her gesehen geografisch eng begrenzt sind. Es handelt sich im Wesentlichen um einen ägyptischen Text. Nun, wir haben gesehen, je älter ein Manuskript ist, das macht es automatisch zu einem wichtigen Zeugen. Das ist ganz klar. Aber je mehr eine Lesart in vielen Handschriften bezeugt ist, das macht sie auch wichtig. Denn, ich meine, da kann ja einer, sagen wir, im Jahr 120 eine Abschrift gemacht haben und er macht einen Fehler. Gut. Ein Abschreibefehler, so wie wir das in der Schule dauernd gemacht haben, beim Abschreiben von der Tafel. Ja, wenn man nun mein Schulheft anschaut, es ist zwar sehr, sehr nahe beim Original, zeitlich, aber das ist noch nicht die Garantie, dass es perfekt ist, ja? Also Fehler können auch sehr alt sein. Darum ist es eben nicht nur wichtig, ob die Abschriften sehr alt sind, sondern auch, wie zahlreich sind sie. Wenn man nun alle Schulhefte meiner Primarklasse anschauen könnte, und dann sieht man ja, die anderen haben alle das anders abgeschrieben. dann sieht man, das war wirklich ein Fehler von mir. Aber wenn die meisten das Gleiche haben, dann ist auch das ein Argument, aha, dann ist das wahrscheinlich doch kein Fehler gewesen. Darum, also Alter ist wichtig, aber auch die Anzahl ist wichtig. Und dann das geografisch eng begrenzte, das ist wirklich ein Handicap für die ägyptischen Handschriften. Weil es kann ja sein, in Ägypten hat man sehr früh etwas geändert. Und die anderen Abschreiber, die haben dann wieder von dieser Vorlage so abgeschrieben. So hat sich gewissermaßen eine regionale Tradition entwickelt. Aber wenn man nun die gleiche Lesart nicht nur in Ägypten findet, sondern auch in der Türkei, auch in Griechenland, auch in Italien, auch in Spanien und so weiter, ja, dann ist das natürlich ein Argument, dass es nicht einfach so quasi von einer Lokaltradition herkommt, sondern dass das einen ursprünglichen Text wiedergibt. Also die geografische Verbreitung einer Lesart ist sehr, sehr wichtig. Und da ist der ägyptische Text natürlich sehr schwach. Weil man kann ihn abtun als eine regionale Ausprägung. Hingegen der Mehrheitstext ist eben bestätigt durch eine gewaltige geografische Verbreitung. Dritter Punkt. Das habe ich schon angedeutet. Es hat nie eine byzantinische Rezension des Neuen Testaments gegeben. Also, ich meine, damit im 4. Jahrhundert nach der Christenverfolgung, da hätte man die Bibel endgültig revidiert und einen Standardtext als den Text hingestellt und alles andere hätte man verschwinden lassen. Das hat es nie gegeben. Dieses einst, eben heute vertritt man das ja nicht mehr, dieses einst rein spekulativ auf die Zeit um 350 nach Christus angesetzte Ereignis, bei dem der Mehrheitstext, beziehungsweise der Textus Receptus, wir werden sehen, die sind so eng beieinander, entstanden sei, hat sich als kirchengeschichtlicher Mythos erwiesen. Das ist ein Märchen. Nun, wenn es eine solche Rezension gegeben hätte, dann könnte man sagen, ja gut, all diese späteren Handschriften, die sind einfach ein paar tausendmal dasselbe. Aber ich meine, wenn man einen Irrtum tausendmal wiederholt, wird daraus keine Wahrheit. Das ist uns klar. Aber jetzt, wo wir wissen, dass es eine solche Rezension nie gegeben hat, kommt die Frage, ja, warum sind dann diese zahlreichen Handschriften geografisch so weit verbreitet, dermaßen einstimmig? Woher kommt diese Einstimmigkeit, wenn ja nicht eine Rezension geschehen ist? Ja, dann kann man sagen, weil sie eben auf das gleiche Original aus dem 1. Jahrhundert zurückgehen. Also das, was früher den Mehrheitstext und den Textus Receptus eigentlich zu Fall gebracht hat, eine angebliche Rezension, ist heute ein ganz starkes Argument als Bumerang. Wir sagen können, ja eben, das hat es nicht gegeben, diese Rezension, aber die Handschriften sind doch dermaßen einstimmig. Woher kommt das? Bitte gebt uns eine Erklärung dafür. Und niemand kann uns eine vernünftige Erklärung geben. Ja. Jetzt können wir damit in die Pause gehen.